SRF 1.
SRF 1.
Kennt ihr die Klassiker «Jockeli soll gar Birli schütteln» von Lisa Wenger oder «Heute ist wieder Fasnacht»? Nebst diesen beiden gibt es ja noch ein paar weitere bekannte und beliebte Kinderbücher, die in die Mundart übersetzt wurden, meistens in Versform. Zum Beispiel der Strobelpeter von Jürg Schubiger. Aber sonst gibt es eigentlich erstaunlicherweise gar nicht so viel Mundart-Kinderbücher. Und gerade weil sie so selten sind, ist im Badener Autor Simon Lipsig sein neues Buch «Das Postfächli 737» etwas Spezielles und Grund für uns, um es hier in der Mundart-Sendung «Schnabelweit» vorzustellen. Wir haben auch mit dem Autor geredet und die 11-jährige Vivienne als Testleserin engagiert.
Also mir hat gefallen, dass es so eine besondere Freundschaft ist und es gefällt mir auch, dass es schöne Bilder hat und auch lustige Bilder und die Wörter sind lustig und auf Mundart ist es auch cool.
Cool ist es. Das finden wir auch. Der Stefan Siegenthaler am Mikrofon und die Schnabelweit-Redaktorin Susanne Sturzenegger. Willkommen zur Sendung.
Die würden alle die Wege nie ein Lied von singen, so wie ich jetzt hier. Ich singe und kein Preis, nicht für das nie, weil sie in mir haben. Sie wären vielleicht gern im Grund genug recht und denken, das sei ihr ein grosser Pech. Und es lastet auf ihnen wie ein schwerer Stein, dass sie in verschlägt ihn die Stimme. Doch dünkt sie manchmal auch, sie nicht so schlimm. Es ist gleich das Glück, auch wenn es gar nicht weh, dass wir Hemmige haben. Was unterscheidet Menschen vom Schimpans? Es ist nicht die glatte Haut, der feine Schwanz. Nicht, dass wir schlechter Bäume aufkommen haben, dass wir Hemmige. Hübsches Mädchen hierher. Jetzt schauen wir doch höchstens ein auf B, weil wir Hemmige haben. Und wenn ihr seht, was heute der Mensch droht, so sehe ich wirklich schwarz, nicht nur rot. Und was man noch offen ist allein, dass sie Hemmige.
Stefan Eicher, da in der Mundart-Sendung Schnabelweit auf SRF 1 mit Hemmungen. Wenn jemand Simon Lipsig nach seinem Beruf fragt, dann hat der 38-jährige Badener ziemlich kreative Antworten parat. Wortfechter, Satzkonstrukteur, Scharfdichter, Wortspieler, Story-Ingenieur. Dazu steht er ja als Slam-Poet auf der Bühne, schreibt Kolumnen und Bücher. Letztes Jahr war es ein Roman über einen Bub und jetzt ein Mundart-Kinderbuch über ein Mädchen. Damit wir gerade wissen, um was es geht, macht seine 11-jährige Kinderreporterin Vivienne zuerst mal eine kurze Zusammenfassung.
Also, es geht um die Mimi, das ist ein Mädchen. Die wünscht sich ganz fest eine Grossmami. Aber ihre Grosseltern sind eben leider schon gestorben. Und alle haben eine Grossmami und erzählen dann von ihrem Grossmami, wie cool das ist und so. Und dann, um sich beliebter zu machen, dann stellt sie Süßigkeiten bei einem Kiosk und dann verteilt sie sie den anderen auf dem Schulhausplatz und sagt, ja, das ist von meinem Grossmami, sie schenkt mir immer ganz viele Sachen und so. Dann irgendwann reicht es dann der Kioskfrau, Frau Meier. Und dann wird sie ganz wütig und dann muss Mimi jeden Tag das Postfächli leeren. Dann werden sie ganz gute Freundinnen. Und Frau Meier wartet eben sehnlichst auf einen Brief aus Kanada von ihrem Sohn und Enkel. Und ja.
Und ja. Das reicht ja mal für einen Moment. Gerade alles haben wir ja nicht verraten aus dem Kinderbuch das Postfächli 737. Meine Kollegin Susanne Sturzenegger hat den Autor von diesem Mundart-Kinderbuch, der Simon Lipsi, getroffen und zuerst mal von ihm wollen wissen, was der Reiz ist, wenn die Hauptfigur in einer Geschichte ein Kind ist.
Sie sind vielleicht noch nicht so voreingenommen. Sie haben vielleicht noch nicht so die Filter im Kopf, die wir alle haben, so das kannst du doch noch nicht, oder so die, halt all die Hemmungen, die wir haben, eben das kannst du nicht, für das bist du wenig gut, das darfst du nicht und so weiter. Kinder sind ein bisschen, die probieren Sachen aus, die erleben Sachen zum ersten Mal, auch Ängste haben sie zum ersten Mal. Das ist einfach für mich spannend.
Gehen wir jetzt mal auf die Heldin in ihrem neuen Buch ein, die Mimi. Sie hat mich ein bisschen an die Pippi Langstrumpf erinnert, wahrscheinlich auch wegen der roten Haare, die sie hat, oder weil sie so selbstständig ist. Oder wer war für sie ein Vorbild für die Mimi?
Das stimmt ja, das habe ich mir gar nicht so überlegt. Also ich habe in dem Sinn kein Vorbild für diese Figur. Es ist mehr aus der Geschichte herausgekommen. Also der Charakter von der Mimi hat sich mehr aus der Geschichte heraus entwickelt. Auch der, dass sie am Kiosk etwas klauen und dann die Kioskfrau so kennenlernt. Das ist eigentlich mehr am Anfang gestanden. Und der Charakter hat sich dann erst beim Schreiben ergeben.
Wäre denn ein kleiner Bub Ihnen jetzt nicht näher gewesen?
Ich könnte jetzt nicht mal sagen, ob mir ein Bub näher gewesen wäre. Es regt eigentlich meine Fantasie fast mehr an, wenn ich mich probieren muss, in andere hineinzuversetzen.
Der Mimi, ihre Haare sind wie ein Wasserfall über die Schultern, über den Rücken und bis an die Knie runtergekrüsselt. Am liebsten hätte sie ein Sackmesser genommen und die Haare abgesäbelt. Oder sie frech zurechtgeschnäffelt. Aber die Mimi hatte kein Sackmesser. Jeden Morgen hat sie an ihren Haaren umgeknurzt und hat daraus ein halbpatziges Bürzi gebastelt. Grossmami-Frisur haben die anderen gestichelt. Aber die Mimi hat nur die Schultern zurückgezogen, hat den Kopf gerade gekippt und dann ist sie stolz wie ein Storch davon.
Die Mimi ist ein wildes, freches Mädchen und sie ist etwas anders als andere. Und darum wird sie auch etwa die ein bisschen ausgelacht von den anderen. Schön, dass sie sich von dem nicht draus bringen lässt, aber ein grosser Wunsch, den hat sie.
Die Mimi hätte gerne eine Grossmami gehabt. Wenigstens eins. Die sitzen beide vor einem grossen Teller Spaghetti Bolognese im Himmel oben. Und die Brille beschlägt ihnen, weil die Spaghetti so heiß dampfen. Und die beiden Grossväter sitzen auch am Tisch und geben Pfeffermühle um und amix geht ein Pfefferkörnchen aufs weisse Tischtuch. Und amix geht es noch viel, viel weiter runter, bis zu dir. Und dann musst du nüssen, hat der Papi gesagt. Quatsch, die sind leider schon alle zusammen gestorben, bevor du auf die Welt gekommen bist, hat die Mami gesagt. Die Mimi hat gewusst, die Mami und der Papi haben recht.
Ja, ich habe nach einem Bild gesucht, nach einem schönen Bild von etwas, das eigentlich traurig ist. Ja, die Grosseltern sind nicht mehr da. Die sind eben im Himmel oben, essen Spaghetti. Und ab und zu hat sie ein Pfefferkörnchen runter und dann muss Mimi nüssen. Das wollte ich überbringen. Oder manchmal passiert einem das ja auch, man merkt plötzlich, es ist jemand eigentlich noch da, obwohl er vielleicht eben schon im Himmel ist oder gestorben ist. Man merkt das irgendwie und es gibt ja auch die Vorstellung, dass man zum Teil muss nüssen, wenn jemand an einen denkt. Und das habe ich wirklich aufgegriffen. Ich kann aber auch nicht einfach beschönigen und jetzt nur, weil es ein Kinderbuch ist, ein schönes Bild zeichnen, sondern die Mutter sagt ja ganz klar, nein, die sind einfach gestorben. Fertig. Und Mimi nimmt das auch so an. Und sie weiss auch, beide haben recht.
Simon Lipsig, Sie schreiben über Kinder, aber Sie haben auch einen besonderen Draht zu Grosseltern. Was gefällt Ihnen an denen?
Ja, also wenn Kinder mir die Möglichkeit geben, etwas Neues zu machen, abenteuermässig etwas Neues zu erleben, geben mir die Grosseltern die Möglichkeit, zurückzuschauen. Also Grosseltern sind wie die das Abenteuer schon erlebt haben und kommen zurück und berichten von dem Abenteuer. Es fällt mir auch einfacher, anhand von Grosseltern eine Art eine Lebensweisheit weiterzugeben oder eine Erfahrung. Das nimmt man an einer Grossmutter halt einfach besser ab, als jetzt, wenn ich das würde sagen oder irgendjemand anderer.
Was haben Sie persönlich für eine Beziehung zu Grossmutter, Grossvater?
Ich habe im Moment noch eine Grossmutter. Sie ist jetzt schon über 90, 96 ist sie. Und sie ist für mich ja, eigentlich ein Vorbild, muss man sagen. Ich habe von ihr sehr viel gelernt auch. Sie ist jemand, der sich viel um andere Leute gekümmert hat. Und sie kann sich zwar nicht mehr wirklich bewegen, sie ist relativ ans Bett gebunden, muss man sagen, aber sie hat immer noch relativ viel Besuch von Leuten. Und das finde ich sehr schön, ja. Wenn man keine Grosseltern hat, ich glaube, das ist schade und schlimm und da fehlt einem wirklich etwas.
Der Kiosk auf dem Schulweg von der Mimi ist fast auseinandergefallen von lauter Schleckzeug. Noch ein Kaugummi mehr und der Kiosk wäre wie eine Kaugummiblätter verplatzt. Normalerweise hat Mimi eine saure Zunge und einen Gockifrosch gekauft. Aber an dem Dienstag nicht. Sie hat sich so klein gemacht wie der Dackel von ihrer Cousine, ist unter dem Ladentisch durchgedackelt, ganz leislich, ohne zu schnaufen, hat den Arm ausgefahren und die langen Finger und dann hat sie einen Hampfle genommen, ohne zu schauen, und ist davon gezapft. «Das habe ich alles von meinem Grossmami bekommen», hat Mimi auf dem Schulhausplatz gesagt und hat die Hampfle Schleckzeug über dem Ping-Pong-Tisch ausgeleert, wie ein Backer, der eine Backerschaufel voll Gold anblatt. Die anderen haben Raketen blitzmässig aufgehört, Rundlauf spielen. «Hebt eure Schläger an!» hat Mimi dann gesagt und hat allen etwas drauf da. Zähnermucke, Garambar, Sportmint, Schleckstängeli, Schaumpilzli, Bazooka, Lakritze, Gummitierli, die grünen Nudeln, Öpfelringli. Schon gleich hat es rundum nur noch geschmatzt und geschlürft und geschlabbert. Es hat geschleckert, gesuckelt und gesüdert. «Aber nachher unbedingt Zahnbürsten im Maul Rock'n'Roll tanzen lassen», hat Mimi gesagt. Das hätte sie ihrem Grossmami versprechen müssen. Am Mittwoch hat Mimi beim Kiosk nochmal den gleichen Trick gemacht. Aber das Mal hat sie gerade zwei Hampfle voll genommen. In der grossen Pause ist sie dann mit dem Rollbrett kreuz und quer über den Schulhausplatz gefetzt und hat Böstler gespielt. «Ich kann das alles nicht selber essen», hat Mimi gesagt. «Meine Grossmami übertreibt es amigs ein bisschen.» Am Donnerstag hat der Frau Meier vom Kiosk den Deckel geklopft. Zweimal hat sie nichts gemacht, wo sie die Fingerli zwischen ihrem Schleckzeug gesehen hat, rumwuseln wie geschwulnige Regenwürme. Aber jetzt, beim dritten Mal, da hat sie ihre bis innen rausgenügelt. Frau Meier hat sich weit über den Ladentisch gelehnt und hat mit beiden Händen an der Mimi ihren Bürzi gerissen, als wäre es ein Rüebli, das tief in der Erde pfüselt und nicht rauskommt. Die Mimi hat so laut geäussert, dass für einen kurzen Moment alle Uhren im Dorf stehen geblieben sind. Was Frau Meier zuallererst zu der Mimi gesagt hat, war sehr unanständig. Darum steht es dann nur in der krülgonautischen Spezialkeimschrift. «Mür, hür, schlüberlück, zum grätzeligen Fratzenletz, och poch doch zum Kochtopf, du Öhrengör!» Nach einer halben Stunde war Frau Meier heiser und sie hat sich langsam beruhigt. Ihre Augenbrauen haben aufgehört zu zucken und sie ist auch kein Speuz mehr von den Lippen getropft. «Los mal, los, Meitli», hat Frau Meier zu der Mimi gesagt und hat ihr ein rotes Lederetui mit einem Schlüssel in die Hand gedrückt. «Als Strafe gehst du mir jetzt jeden Tag mein Postfächli leeren. Das Postfächli Nummer 737. Das erste Mal hat Mimi das Postfächli 737 fast nicht aufgebracht. Sie hat so fest zittert, sie hat mit dem Scheibenschlüssel das Scheibenschlüsselloch nicht getüpft. Außerdem hat sie müssen zecheln. So weit oben war das Postfächli 737. Beim 737. Versuch hat es dann endlich geklappt. Das Postfächli war bis oben voll. Aber nur mit Luft. Mit alter Luft, die schon gebig von sich angemüffelt hat. Der Mimi hat es gerade Nasenhörli verbrötet beim Einschnaufen. Wo die Mimi dann der Frau Meier das rote Etui mit dem Schlüssel in die Hand gedrückt hat, aber weder ein Brief noch eine Postkarte oder sonst etwas, da hat Frau Meier die Nase angezogen, als würde es ihr stinken. Und dann haben ihre Augen traurig ausgesehen. «Wenigstens keine Rechnungen», hat sie gesagt.
Die Mimi hat sich also eine Grossmutter quasi gegangelt. Und die Kioskfrau, die Frau Meier, die freut sich auch über die Gesellschaft von der Mimi, weil auch sie ziemlich allein ist. Sie wartet nämlich sehnlichst auf einen Brief von ihren Liebsten aus Kanada. Der Brief kommt aber nie. Man hat also das Gefühl, Simon Lipsig, dass sich da zwei gefunden haben.
Ja, es ist wirklich so, es haben sich zwei gefunden, und zwar auf eine überraschende Art und Weise. Es ist ja meistens so, man merkt, dass einem jemand fehlt. Aber wenn man dann krampfhaft nach dem sucht, kann es sein, dass man ihn nie findet. Und häufig ist es so, dass man genau die Person, die man braucht, eben wie aus heiterem Himmel trifft. Oder vielleicht hat es auch jemand für einen bestimmt.
Was kann man eigentlich Kind zumuten? Wie viel Brutalität ist möglich oder wie viel heile Welt braucht es?
Ich glaube, man kann dem Kind eigentlich sehr viel zumuten. Ich glaube, jetzt zum Beispiel in dieser Geschichte, die ich hier geschrieben habe, hat es auch sehr traurige Momente, wo man vielleicht dann auch erst merkt, wenn man ein bisschen älter ist schon. Aber ich habe zum Beispiel letzte wieder mal Max und Moritz vorgenommen und ich war erstaunt gewesen, wie brutal das eigentlich ist.
Wie ist es denn zum Beispiel mit Wert, wenn Sie gewisse Werte vermitteln?
Also nicht bewusst, aber natürlich in jedem Text, den ich schreibe, spürt man Wert raus und spürt man auch meine Haltung raus. Aber das ist jetzt nicht, ich sitze nicht an und denke, mit dieser Message will ich jetzt überbringen. Also mein erstes Ziel ist eigentlich einfach zu unterhalten, dass die Geschichte ankommt, dass sie etwas auslöst, Gefühl auslöst und nicht langweilig ist. Und das mache ich mit Situationen, die jeder von uns kennt. Also eben der Kiosk als Kind, wo man dran vorbeiläuft und schaut, was dort alles gibt und vielleicht sogar mal etwas klaut. Und kombiniere das dann mit Fantasie. Hoffe, dass es eine gute Mischung gibt für eine Geschichte, die einen unterhält.
Das ist jetzt sogar noch ein gutes Beispiel, das mit dem Klauen. Also da übernimmt man ja als Autor auch ein bisschen eine Verantwortung. Klauen dürfen wir ja eigentlich nicht.
Ja, das stimmt. Aber man kann auch nicht leugnen, dass es halt wirklich sehr häufig passiert. Also auch auf meinem Weg zu meinem Büro jetzt komme ich jeden Morgen an einem Kiosk vorbei und wenn da die Horde von Schülern, wenn die Glocke geläutet hat, anstürmt und die Kioskfrau hinten, die ist völlig überfordert und die sieht nicht, wenn da mal ein Zehnermocker fehlt oder so. Natürlich, man sollte nicht klauen, aber das merkt man dann auch in diesem Buch. Also es kommt dann, Quittung kommt dann schon.
Genau. Haben Sie die Geschichte von der Mimi eigentlich schon an Kind getestet?
Also ich habe sie persönlich noch nicht an Kind getestet. Also ich habe sie noch nicht vorgelesen. Ich habe allerdings ich habe zum Beispiel ein schönes Video bekommen von einem Vater, der das Buch bei mir gekauft hat und wo dann seine zwei Töchter sitzen auf dem Sofa und lesen das Buch vor und giggeln. Das ist mega schön. Also ich finde das ein schönes Feedback.
Wenn die Mimi die Hei von ihren Schulnoten erzählt hat, dann hat sie immer aufgerundet. Bei der Frau Meier nicht. Sie hat die Noten einfach nicht laut sagen. Meistens hat Mimi einfach zwei oder drei Finger aufgehebt, wenn die Frau Meier gefragt hat, wie die Prüfung rausgekommen sei. Die Frau Meier ist dann um den Ladentisch herumgekommen und hat Mimi in den Arm genommen. Und Mimi hat gemerkt, dass die Frau Meier ganz weich ist.
Simon Lipsig, was haben Sie eigentlich für Erinnerungen an Ihre Kindheit? Wer hat Ihnen Geschichten vorgelesen?
Das waren eigentlich meine Eltern. Also ich habe häufig vor dem Einschlafen oder haben meine Eltern uns noch Geschichten vorgelesen. Vor allem Märli, auch Gebrüder Grimm. Ich bin mit den Gebrüder Grimm aufgewachsen und wir hatten auch immer so ein kleines Ritual gehabt. Also da hat meine Mutter oder mein Vater hat das Buch genommen und hat das durchgeblättert. Und wir durften dann Stopp rufen und dort, wo es aufgehört hat, blättert, die Geschichte ist dann vorgelesen worden.
Sie werden nächstens Vater, Simon Lipsig. Was haben Sie sich vorgenommen in Sachen Geschichten erzählen?
Also, wenn ich dann mal, es wird ein Bub, also wenn ich dann mal meinem Sohn Geschichten erzähle, ich glaube, dann bin ich nervös. Nein, ich freue mich jetzt schon. Also ich hoffe, ich kann ihm schöne Geschichten erzählen und solche Geschichten, die einen wo die Augen leuchtet und wo er lacht. Ja.
Das erste Kinderbuch, das Sie geschrieben haben, «Auf zum Mond», haben Sie noch auf Hochdeutsch geschrieben. Und das jetzt, das Postfächli 737 in der Mundart. Warum jetzt Mundart?
Es ist mir einfach näher. Ich hatte Lust, auf Mundart zu schreiben. Ich weiss, dass es nicht so viele Bücher gibt in Mundart. Es war ein reines Lustprojekt.
Normalerweise, wenn man Kind Geschichten vorliest, dann sind es Geschichten in der Schriftsprache, die man dann übersetzt in die Mundart. Was ist schwieriger an dem, wenn man hochdeutsche Texte in die Mundart übersetzt?
Genau, das war auch ein Grund, warum ich das Buch auf Mundart geschrieben habe. Ich habe schon mal eins geschrieben in Schriftsprache. Und das noch in Reimform. Und ich habe mir dort sehr Mühe gegeben und wirklich ausgefeilte Reime. Und ich habe es probiert, so zu schreiben, dass man es wirklich einfach nur muss lesen und die Reime ergänzen sich von allein. Also nicht so einen, eben nicht wie Wilhelm Busch, wo es nach so. Und ich habe dort gemerkt, dass es eigentlich eben meistens übersetzt wird. Die Eltern tun die Geschichte so sich verinnerlichen und dann erzählen sie ihre eigene Sprache. Und dann geht wirklich der Witz verloren von der Sprache. Und das Mal habe ich die Hoffnung, dass man eigentlich jetzt wirklich auf Mundart kann lesen kann, ohne es immer zu übersetzen, dass eben die Wörter drin bleiben, die ich sehr explizit gesetzt habe.
Jetzt sind zwischendurch auch selber Wörter erfunden. Frau Meier zum Beispiel hat Schleckzeug gemampfuliert, das ist so ein schönes Wort. Oder dann haben sie eben alte Wörter ausgraben, Grossmutterwörter.
Also ein schönes Wort, das kommt gerade relativ am Anfang, weil Mimi ja eben so einen Wuschelkopf hat und sie kann die Haare fast nicht bändigen und sie probiert sich ein Börzi zu machen. Das Börzi zum Beispiel, das ist ein Wort, das habe ich lang nicht mehr gehört gehabt und es ist mir nicht so präsent gewesen. Und ich finde das zum Beispiel ein sehr schönes schweizerdeutsches Wort. Krömle finde ich auch ein sehr schönes Wort. Echt Gigampfi. Mimi sitzt auf der Gigampfi. Ja.
Das Postfächli 737 kann man ja nicht nur mal lesen. Wir haben jetzt schon ein paar Mal kurz von den Bildern geredet. Jetzt gehen wir mal noch näher auf die ein. Die sind von Nicolas d'Aujourd'hui. Wie muss man sich jetzt die Zusammenarbeit vorstellen zwischen Ihnen, dem Autor und dem Illustrator?
Also der Nicolas und ich kennen das jetzt schon ein Zeitchen und wir haben auch schon zusammen ein Bühnenprogramm gemacht. Wir haben schon x-mal miteinander geschafft. Wir verstehen uns ein bisschen und wissen, wie wir ticken. Und wir haben auch vollkommenes Vertrauen zueinander. Und bei dieser Geschichte war es jetzt wirklich so, gewesen, ich habe die geschrieben, also bis ich das Gefühl hatte, sie ist fertig. Und dann habe ich sie ihm einfach gegeben. Und haben mir gesagt, hey, mach etwas daraus. Es ist ja immer schwierig, wenn zwei Sachen nebeneinander stehen, Wort und Bild. Das eine sollte dem anderen nicht die Kraft wegnehmen, sondern im besten Fall sollte sich es potenzieren. Und ich hatte da volles Vertrauen gehabt zu Nicola. Hat ihm gegeben und ich bin sehr gespannt, was dann rauskommt. Also hat mir so am Anfang seine Ideen erzählt, hat sehr reduziert zeichnen, fast eher so skizzenmässig und dann nur einzelne Farbklecks setzen. Und das hat für mich auch sehr gut getönt und spannend. Und ich habe gesagt, ja, mach einfach, ich freue mich, was da kommt. Und dann hat er sich angefangen, in das reinsteigen und ist immer tiefer und tiefer gegangen. Und am Schluss ist das jetzt eigentlich ein sehr aufwendiger Zeichnungsstil wurde, sehr farbig ausgeschafft. Er hat sehr viel Zeit investiert. Aber am Schluss ist es wirklich jetzt so rausgekommen, wie wir es uns erhofft haben.
Sie schreiben ja auch viel Text für die Bühne. Was können Sie von dieser Erfahrung profitieren beim Schreiben von Kinderbüchern?
Dass ich viel auf der Bühne stehe und Text vor Publikum präsentiere, das hilft mir sehr, weil ich dort natürlich unmittelbar die Reaktionen erlebe. Ich merke gerade, und vor allem, wenn man vor Kind steht, merkt man gerade, ob etwas ankommt oder nicht. Ob etwas lustig ist oder nicht, ob es langweilig wird. Also das merkt man gerade. Und ich glaube, diese Erfahrung hilft mir sehr, wenn ich dann allein in meinem Schreibstübli sitze, vor dem Blatt hocken oder am Computer, dann habe ich das Publikum wie auch dabei für mich.
Man merkt es gut, das Postfächli 737 ist in einer Sprache geschrieben, die aufs Maul komponiert ist, in einer mündlichen Sprache. Aber es ist gar nicht so einfach zum Vorlesen. Das hat mir auch die Schauspielerin Sandra Werner gesagt, die für uns ihre Texte gelesen hat. Es hat viel Tempo und bei einem Film würde man sagen, es ist schnell geschnitten.
Die Lehrerin von der Mimi hat amigs in der Schulstunde die Gitarre vorgenommen und dann hat sie die Beine übereinander geschlagen und dann ist vom einen Fuß der Stöglischuh abgebambelt, wenn sie «My Bunny is over the ocean» oder «Bolle reiste jüngst zu Pfingsten» gespielt hat. Die Mimi hat immer laut mitgesungen. Aber im Rechnen oder im Deutsch oder im Englisch oder auch sonst meistens hat Mimi nur auf den Lippen rumgekatscht. «So geht's nicht», hat die Lehrerin gesagt. «Jetzt müssen deine Eltern reden.» Die Mimi hat ihr Bürzi aufgemacht und hat es wieder säuferlich aufgerügelt. «Kann auch meine Grossmami vorbeikommen?»
Bei dem Märli redet man ja immer von der Moral der Geschichte. Wie ist jetzt das bei Ihrer Geschichte von der Mimi?
Ja, also eine Moral in dem Sinn steht jetzt nicht am Schluss. Ich habe auch schon Feedback bekommen, dass der Schluss eigentlich gar kein richtiger Schluss ist. Also man weiss jetzt nicht genau, wie geht es jetzt weiter. Und das ist natürlich auch ein bisschen extra so gemacht. Also, weil es geht weiter. Also wir haben schon Ideen für nächste Folgen. Aber eine richtige Moral am Schluss steht nicht. Es ist mehr eigentlich eine Geschichte über zwei, die sich finden. Und die schlussendlich durch das weniger allein sind, als vorher gewesen sind.
Simon Lipsig, sein Mundart-Kinderbuch heisst «Das Postbächli 737». Die Bilder dazu hat Nicolas d'Aujourd'hui gestaltet. Übrigens, die 11-jährige Vivienne, die wir vorhin schon mal gehört haben, die hat gefunden, sie sei schon ein bisschen zu alt für das Buch. Natürlich auch, weil die Mimi ein bisschen jünger ist als sie. Aber auf die Frage, wem sie das Buch empfehlen würde, hat sie eine klare Antwort.
Ich würde so ein Buch vielleicht Grosseltern schenken, damit sie dann mit den Enkeln das Buch anschauen können.
Ich sehe eine Hand von Kühen auf den Feldern, höre die Ankillen auf dem Berg. Denken an die langsam tickenden Uhren in dem tausend Seelendorf. Ich habe im Hosensack einen Zähner, freue mich auf eine saure Zunge vom Volk. Spüre die Sonne auf dem Spielplatz, wird von tausend Bilder eingeholt. Brüllen auf der Nase und Schrammen im Gesicht, von Jesterhosen mit der Jeansbeiz gefecht. Schlägerei auf dem Pausenplatz, Kuhfell in Schultig, Neil im Tonsack. Velo 3 Gang, ein 8 im Rad, ich vergiss es nie, wo das richtige Leben ist, in mein Leben kracht. Ich sehe den Altradio in der Küche, höre all die Lieder, die dann sind gekommen. Denke an die Paraden am Sonntag, an tausend neue Gefühle zu jedem Song. Am Kiosk hängt das neue Bravo, ich weiss noch genau, wie es dann erklärt. Denke an die tausend neue Fragen, wo dann sind aufgetaucht. Brüllen auf der Nase und Schrammen im Gesicht, Manchesterhosen mit der Jeansbands gepflicht. Schlägerei auf dem Pausenplatz, Kuhwelle, Schultricht, Neil und Tonsack. Das Velo 3 Gang, ein 8 im Rad, ich vergiss es nie, wo das richtige Leben ist, in mein Leben kracht. Von mir. Ihre lange Haare, ihr feines Gesicht, Rüebli, Hosen, Silberblick, die schönste auf dem Pausenplatz. Hab gewartet aus vor ihrem Haus mit einem Liebesbrief und einem Blumenstrauß. Schrammen im Gesicht, Manchesterhose mit einem Jeansplatz gepflegt, eine Schlägerei auf dem Pausenplatz, Kuhfälle, Schultech, Neil und Tonsach, das Velo 3 Gang, ein 8 im Rad, ich vergiss es nie, wo das richtige Leben ist, in mein Leben kracht, genau dann, 1985.
Musik aus dem Argau. Hier in der Mundartsendung Schnabelweide auf SRF 1 1985 von Adrian Stern. Und jetzt haben wir für euch dann auch jetzt den legendären Briefkasten, wo wir ja eure Fragen rund um Mundart beantworten, sei das spezielle Ausdrücke, Flurnamen oder Redewendungen. Heute zum Beispiel das Wort Güchs. Güchs, wo man beispielsweise in Kaffee tut. Was es ist, was es bedeutet, gerade nach dem Pipo Polina und dem Linard Badil, wenn ich gehe.
Ich packe meinen Rucksack und nehme mit die Wärme von der Erde, wenn ich gehe.
Preparo la valigia e poi porto con me il calore della terra, il vento fra le foglie, venigo, venigo, venigo.
Dann packe ich meinen Rucksack und nehme mit die Wärme von der Erde, das Rauschen von den Bäumen, der Herbstzug von den Vögeln, wenn ich gehe, wenn ich gehe, wenn ich gehe. Wenn ich gehe, dann fragt die Vögel, sicher wissen sie, wo du bist. Wenn ich an dem frag, du Boy, dort wo sie sind, findest du mich.
Quando andrò, chiedi alla terra dove lei anch'io sarò. Quando andrò, chiedi alla terra dove lei anch'io sarò.
Ich packe meinen Rucksack und nehme mit das Lachen von meinem kleinen Buddha, der Glanz von deinen Augen, Stille von meinem Herz, wenn ich gehe, wenn ich gehe, wenn ich gehe, wenn ich gehe.
Preparo la valigia e poi porto con me l'azzurro dei tuoi occhi, una chitarra a scacchi, una foto dei miei vecchi. Venigo, venigo, venigo.
Venigo, me frag du Vögel, sicher wissen sie, wo ich bin. Venigo, me frag du Boy, dort wo sie sind, findest du mich.
Quando andrò, chiedi alla terra dove lei anch'io sarò. Quando andrò, chiedi alla terra dove lei anch'io sarò.
Venigon, nen Wetter, Wind über den Hügel, venigon, nen brich ich das letzte Brot. Keiner wird's verstehen. Und sieben Siegel hat das Buch, wo meinen Tag dreisteht. Wenn ich annehme, frag du Vögel, sicher wissen sie, wo ich bin.
Quando andrò, chiedi alla terra, dove lei anch'io sarò.
Wenn ich annehme, frag du poi, dort wo sie sind, finciamo.
Quando andrò, chiedi alla terra dove lei anch'io sarò.
Zwanzig Minuten. Vor 10 Uhr. Am Donnerstagabend in der Mundart-Sendung Schnabelweide. Das ist Zeit für einen Briefkasten. Ihr schickt uns Fragen rund um die Mundarten. Unsere Dialektspezialisten machen sich auf die Suche und geben ihre Antworten hier auf SRF 1. Die Antworten die kommen heute von Christian Schmutz. Und die erste Frage ist die von Martin Scherer aus der Ostschweiz. Von dort hat er das Wort Sepp oder Sepp im Wortschatz. Beispielsweise, das ist ein Topf und Sepp ist ein Kübel. Ein Freund aus dem Aargau hat ihm gesagt, er kenne kein so ähnliches Wort mit dieser Bedeutung jenes. Ist das möglich, Christian Schmutz?
Ja, das ist eine vielfältige Frage. Wegen im Idiotikon, im Schweizerdeutschen Wörterbuch, ist das Wort auf 16 Spalten ausgespreitet mit allerlei Lautvarianten, Bedeutungen, Unterbedeutungen aus der ganzen Schweiz. Also gar nicht so einfach, die Übersicht zu bewahren. Aber die Aargauer haben sicher auch so ähnliche Wörter mindestens früher mal gehabt.
Dann probieren wir es doch mal zu entschlüsseln. Was gibt es denn für Lautvarianten rund um ein Sepp?
Eben Sepp und Sepp haben wir schon gehört. Dazu passen auch Selb, Selb, Sell, Selle, Selbets, Selber. Und genau das Selbst ist dann auch die wichtigste Bedeutung. Musst halt Sepp oder Selb schauen, wenn du nicht glaubst.
Aber das ist jetzt etwas ganz anderes als dieses und jenes, wie bei der Frage von Martin Scherer, oder?
Ja, das stimmt. Heute kennt man die gemeinsame Herkunft kaum mehr. Aber Sepp oder Selb haben auch die Bedeutung sogar können haben. Oder zusammengesetzt, der Sepp, derselbe, der Nämliche. Gerade so Hinweise auf einen bestimmten Gegenstand sind häufig gewesen. Er ist der Sepp-Tag schon fort. Oder auch sogar Standarddeutsch hat man von selbiger geredet. Also zuerst der Bezug auf sich selber und von dem aus der Bezug auf etwas anderes. Gimmer Sepp Löffel oder Selle dort in der Region Basel.
Und ist das jetzt typisch in der Ostschweiz?
Ja, eben die Formen Oniel, also Sepp, Sepp statt Selb, Sell oder Selb, die gibt es heute schon vor allem in der Ostschweiz. Wenn man aber die Angabe vom Idiotikon im Band 7 angeguckt, wo 1913 rausgekommen ist, dann war Sepp auch im Aargau, in der Innerschweiz und in Zürich belegt gewesen. Also ursprünglich ist es sicher weiter verbreitet als heute. Übrigens, so lautliche Entstellungen von Selb zu Salb, zu Sepp, zu Sell, die sind alle auch weit über die Schweizer Grenze rausgegangen. Also die Elsässer sagen zum Beispiel Sellemal von damals.
Aber du kennst das jetzt nicht im Freiburgischen, Christian Schmutz?
Nein, höchstens aus Selb, Selb. Also wenn man sieht, er ist aus dem selben Land gekommen. Aber dieser, jener, das ist bei uns dieser oder anderer oder der hier oder der dort. Nein, Sepp kennen wir nicht.
Nach dem Ostschweizer Wort gehen wir jetzt noch in andere Regionen von der Deutschschweiz. Erika Andermatt von Oberwang im Kanton Bern fragt nach dem Kaffee Güx. Güx statt Schnaps haben ihre Grosseltern immer ins Kaffee da, aber von wo kommt der Name Güx?
Mhm. Güx, Güx oder Güggis, Güx, Güz oder Gutz. Das ist tatsächlich eher als westliches Wort. Güz gibt es im Kanton Bern, Güx zu Bern und auch in den Regionen drumherum. Auch im Zürcher Slängikon ist aufgeführt ein Kaffee mit Güx. Das Idiotikon umschreibt das mit gebranntes Schnapslikör. Ja, ist eigentlich logisch. Kaffee Güx kommt ja in der Regel mit Kaffee-Schnaps übersetzt. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, das ist von mir nur ein Nebenschauplatz.
Also inwiefern? Was steht denn anders hinter dem Wort Güx?
Ja, das Idiotikon sieht zwar, dass es mit Schnaps und mit dem Verb gügeln, gügeln zusammenhängt. Das heisst, langsam aber stetig trinken. In dem Fall passt die Güx und Güz zu gügeln fast so ähnlich wie Bütz zu bügeln. Vielleicht. Also ist von mir aus gesehen eben gesucht und höchstens eine eingeschränkte Option. Der Güx ist aber auch etwas Kleines, Heftiges, also so ein scharfer Windstoß oder ein Gix, ein Gax oder ein Güx abla. Das ist so ein kurzer, hoher Ton, ich kann es leider nicht. Oder sonst so ein Spritzer, so eine kleine Menge Flüssigkeit. Wenn der Weg stimmt, dann steht eben nicht der Schnaps selber am Ursprung vom Güx, sondern der Güx, eben die kleine Menge, wo man auch noch ins Kaffee drin tut. Das wäre relativ einfach zu erklären. Mit dem Hochdeutsch Guss, Guss ist ein Guss, ein einzelner Strahl und ist verwandt mit Gießen. Also so wie der Schuss früher Schutz geheissen hat und mit Schiessen verwandt ist. Also der Güx kommt vielleicht von Gügeln, aber noch viel wahrscheinlicher kommt er von Guss und von Gießen.
Da haben wir also den Güx in Sepp Kaffee reingegossen zum Abschluss von diesem Briefkasten. Wenn auch ihr Fragen rund um Wörter und Wendungen und Namen aus unseren Mundarten habt, dann schreibt sie auf eine Postkarte oder als Brief an SRF1 Schnabelweit 8042 Zürich. SRF1 Schnabelweit 8042 Zürich. Oder ihr schickt die Frage via E-Mail an schnabelweit@srf.ch. schnabelweit@srf.ch. Der nächste Briefkasten heute in einer Woche.
Ein Vater kommt zur ältesten Tochter und er sagt, es ist mir ziemlich viel dran gelegen. Sag, hast du einen Mann gefunden und gewissenhaft und fromm? Das wäre der schönste Tag in meinem Leben. Die Tochter sagt, hey Vater, jetzt hock dich erst mal an. Es ist wirklich Zeit, aber nicht so wie du meinst. Ich müsste da schon länger etwas ziemlich wichtig sagen. Drum los mir zu. Mama weiss von nichts. Oh oh, oh oh. Es ist die grosse Liebe. Oh oh. Nur die Mama weiss es nicht. Oh oh, oh oh. Katholisch ist er nicht und Mama weiß von nix. Und du bist gescheiden. Der Vater geht zu seiner Tochter Nummer 2 und fragt, wann verlässt du, ist er das Nest? Fleissig, ehrlich und auch gerade muss er sein. Da hast du meine Sagen für dein Fest. Sagt, hey Papa, es ist fast so wie du meinst. Nur etwas wenig wirst du vielleicht vermissen. Es gebe da eine Kleinigkeit, das kehrst du vielleicht nicht gern. Aber los mir zu. Mama weiss von nichts. Oh oh, oh oh. Es ist die grosse Liebe. Oh oh. Nur die Mama weiss es nicht. Oh oh, oh oh. Kann er nicht. Und Mama weiß von nichts. Und das ist gescheiter. Das ist viel gescheiter. Oh, 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 oh. Da geht der Vater zu der Tochter Nummer 3. Du musst Familie eher jetzt retten. Hier jetzt doch flott die Hechte noch und noch im Tal. Das sind Finst, das Dinge wette. Die Tochter sagt, ja, Vater, ich bin unsterblich verliebt in jemand aus dem Nachbarsdorf. Wir haben lang in die Augen geschaut und da ist halt passiert. Gell, regst jetzt nicht auf. Mama weiß es nicht. Oh, 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 oh. Es ist die grosse Liebe. Oh oh. Nur die Mama weiß es nicht. Oh oh, oh oh. She is Annelies. Und wir heiraten in Wies. Aber Mama weiß von nichts. Meine grosse Liebe. Meine grosse Liebe. Mama weiß von nichts. Mama weiß von nichts.
Schon mal gehört. Also sie, Sina auch schon, aber das Lied, das ist relativ neu, die Mama weiss von nix, ab ihrem neuen Album von der Sina, Tiger und Reh. Und damit sind wir schon fast am Schluss von der heutigen Schnabelweide, das ist 10 vor 10, bleibt noch der Blick auf nächste Woche. Dann erzählt der Winterthurer Richard Ehrensberger Geschichten aus dem Zürcher Oberland, wo er seit vielen Jahren lebt und was der Oberländer Dialekt von seinem Winterthurer Dialekt unterscheidet. Das erklärt der Richard Ehrensberger so.
Also beim Oberländer tünt die A vom Salat sich in U verwandeln, Salut. also über den Strassensalat holen oder das Mollot, um ein Pfohlen droht und ein Geschirr aufgeht über die Strasse. Ein Geschirr schaff, würde ich als Winterthur sagen. Und da ist ein Geschirr schaff.
Also eine Gruppe von Schaf ist ein Geschirr schaff. Der Richard Ehrensberger, der hat schon viele Bücher geschrieben mit Mundartgeschichten, also 4 insgesamt. Was interessiert ihn denn am Schreiben?
Also als Literat habe ich mich noch nie gefühlt. Ich habe auch noch nie einen Roman geschrieben. Aber so am kleinen Glück von den einfachen Leuten nachspüren, das ist eigentlich eine Triebfeder.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.